Eine Frage: Warum heißt im Buch Der Glöckner von Notre Dame der Glöckner Quasimodo? Wer weiß das? Warum heißt der Quasimodo? Na, ich hab schon ein Stichwort gehört, Harald. Ja, sag's laut. Ja, das ist kein Motorrad oder sowas. Das ist, ich fahre eine Quasimodogenity oder so. Nein, das ist die Bezeichnung für einen Sonntag im Jahr. Und wie es der Zufall will, heute haben wir den Sonntag Quasimodogenity. Und Quasimodo, der bekam diesen Namen von seinem Ziehvater Claude Frollo, der sich seiner annahm, weil der Junge im Alter von etwa 4 Jahren am Sonntag Quasimodogenity auf den Treppen von Notre Dame gefunden wurde. Und heute, wie gesagt, haben wir Quasimodogenity und der Name für Quasimodo kam daher. Und Quasimodogenity, das hat ja eine Bedeutung, das ist ja nicht irgendwas, sondern das steht für wie die neugeborenen Kinder oder wie die neugeborenen Kindlein, Halleluja, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Das ist aus dem 2. Petrus, wenn ich mich richtig erinnere. Das steht über diesen Sonntag, wie die neugeborenen Kinder. Und der Text, der soll uns erinnern an das Osterfest, der Beginn eines neuen Lebens, das Jesus Christus ermöglicht hat. Die Gläubigen sollen sich fühlen und sollen leben wie die neugeborenen Kindlein, nachdem sie durch die Auferstehung Jesu den Tod besiegt haben. Oder Jesus hat den Tod besiegt und wir dürfen daran teilhaben. Und für die einzelnen Sonntage gibt es ja immer Texte. Erwin hat gesagt, heute der, wie hast du das gesagt, der Text, der für heute steht oder eben über, ja, den man halt heute predigen kann, aus dem 1. Petrus. Aber es gibt noch mehr Texte. Im Alten Testament zum Beispiel wird Jesaja erwähnt, Jesaja 40. Dort wird diese Hoffnung betont, die wir haben, weil Christus der Auferstandene ist. Und das ist schon ein Hinweis darauf. In den Evangelien, im Neuen Testament, dort finden wir Geschichten, wo Menschen diesem Auferstandenen begegnet sind und eben auch neue Hoffnungen bekommen haben. Und in den Briefen, in 1. Petrus, im Kolosserbrief, da wird die Hoffnung begründet. Die Hoffnung, die mit der Wiedergeburt und die Auferweckung der Toten von Jesus Christus einhergeht. So haben die Texte inhaltlich immer einen Zusammenhang. Die sogenannte Perikopenreihe, alle 7 Jahre wiederholt die sich. Ich mache auch nicht jeden Sonntag, aber manchmal gucke ich eben auch drauf, weil es auch toll ist, so auch im Kirchenjahr mal ganz bewusst unterwegs zu sein. Und diese Texte stehen eben an diesen einzelnen Jahren. Es geht also heute um eine lebendige Hoffnung auf eine herrliche Zukunft. Und der Text heute steht in 1. Petrus 1, Verse 3 bis 9 und wir werden diesen Text auch nach und nach durchgehen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. So heißt es im Luthertext. Nachher werde ich gute Nachricht oder einen anderen Textübersetzung nehmen, weil sie dann etwas leichter zu verstehen ist. Aber bei diesem ersten Vers wollte ich doch gerne den bekannten Text. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ja, nach den einleitenden Worten von Petrus, in dem er sich als Verfasser zu erkennen gegeben hat und in dem er auch die Empfänger des Briefes nannte, beginnt Petrus zuerst einmal mit dem Gotteslob. Da ist er ganz in der Tradition der alttestamentlichen jüdischen Gebetsliturgie. Die hat nämlich immer zuallererst Gott gelobt, denn der Lob, der gehört an den Anfang. Und hier wird so sein ganzer jüdischer Hintergrund eben auch deutlich. Gepriesen sei Gott, kann man es übersetzen, wörtlich gute Worte für Gott, drückt die Ehrfurcht aus, die Anbetung vor dem Handeln Gottes. Und gut hat auch die Wortbedeutung, die Wurzelbedeutung von stark sein, kräftig sein. Also ist der Inhalt des Lobpreises Gottes gutes Handeln und es zielt immer ab auf die Rettung der Menschen. Und allein in unserem ersten Satz heute beschreibt Petrus, also mit P, wenn man da immer schon P liest, Petrus den Reichtum und die Errettung in großen Worten. Und er nennt eigentlich in diesem kleinen Satz, und das wäre schon eine Gliederung für eine eigene Predigt, die Quelle der Rettung. Er beschreibt das Ausmaß der Rettung, die Auswirkungen auf die Rettung, für uns durch die Rettung, wie die Rettung vollzogen worden ist, wie die Rettung geschehen kann und wer der Urheber der Rettung ist. Also das alleine wäre schon eine gute Predigtgliederung. Allerdings habe ich mich heute eben auf den kompletten Text, mit dem kompletten Text auseinandergesetzt und beschäftigt. Aber wir wollen ein bisschen uns im ersten Abschnitt an diesem Text langhangeln. Die Quelle der Rettung. Der erste Gedanke, das ist die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit als die Quelle. Das griechische Wort hier für Barmherzigkeit, das ist von seiner hebräischen Entsprechung ganz klar. Und so benutzt es auch Petrus. Dort heißt der entsprechende Begriff wörtlich übersetzt weich sein oder in Bewegung sein, geneigt sein. Und wenn das von Gott ausgesagt wird, ist das eigentlich für einen griechisch denkenden, geprägten Menschen ein unmöglicher Gottesbegriff. Gott weich, Gott in Bewegung, Gott geneigt, nein. Der Grieche sagt, Gott ist der Höchste, der in sich selbst Ruhende, das unbewegte Sein. Aber der biblische Gott, der ist ein Gott in Bewegung. Ein Gott, der sich zu uns neigt, der von oben herunterkommt und seinen Sohn heruntergeschickt hat. Der, der handelt, der seine Geschöpfe führt und leitet. Das ist ein Gott, der ist in Bewegung. Und Gottes Barmherzigkeit ist deswegen zur Tat geworden und deswegen die Quelle der Rettung. Und dann beschreibt der Vers das Ausmaß der Rettung, die jedem gilt, jedem, den Jesus als den Herrn angenommen hat durch die Wiedergeburt. Wiedergeboren, das bedeutet, dass Jesus in deinem Leben die erste Stelle bekommen hat, dass du die Sünden an ihn abgegeben hast, dass du erlebst, wie die Vergebung Gottes real geworden ist in deinem Leben und du dadurch seine Barmherzigkeit, die in Jesus real geworden ist, die erfahren hast. Und wenn das so ist, wenn du das erlebt hast, dann bekommst du eine lebendige Hoffnung, die den Tod überdauert. Und du erlebst so die Auswirkung der Rettung, die deine Gegenwart beeinflusst. In manchen Gesprächen wurde ich schon oft gefragt, ob der Glaube von uns Christen nur eine Vertröstung ist auf die Ewigkeit. Aber hier in dem Begriff lebendige Hoffnung, da wird deutlich, wenn ich zu Lebzeiten weiß, wohin ich gehen werde, wenn ich sterbe, dann prägt das jetzt schon mein Leben. Dann ist das nicht nur eine Vertröstung auf irgendwann mal, wenn ich dann irgendwann bei Gott bin. Nein, dann verändert das meine Gegenwart. Im Psalm 90 heißt es ganz bewusst, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und wie heißt der Nachsatz? Ja, ihr seid richtig klug, ja, merkt man. Auf dass ihr klug werdet. Also sich mit dem Tod und dem Sterben auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, wo ich nach dem Tod sein möchte, das macht uns zu klugen Menschen. Und ich habe neulich im Hauskreis, im Buscafé-Hauskreis, ein Zitat gebracht von Hans-Peter Reuer. Das mussten wir, glaube ich, zweimal hören. Aber das sagt ein bisschen was darüber aus. Da heißt es: Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Du musst sterben. Unser alter Adam, der muss sterben. Wir müssen oder dürfen dieses, was Jesus getan hat, annehmen. Dann sterben wir, bevor wir leben. Damit wir eben leben, hier auf der Erde, mit Christus, in einer Art und Weise, wie es einfach schön ist, bevor wir dann sterben. Und ich glaube, wenn wir heute Nachmittag gemeinsam auch Abschied nehmen von Alex, werden wir das auch ein Stück weit hören, dass Alex das auch gekannt hat, dass sie auch gelebt hat, dass sie eine Entscheidung getroffen hat, dass sie, ja, bevor sie innerlich gestorben ist, dass sie die Entscheidung getroffen hat und sie gelebt hat, bevor sie gestorben ist. Ich weiß, es ist kompliziert, ich lese noch einmal langsam vor und dann gehen wir weiter. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und wenn ich mit dieser Aussicht und mit dieser Hoffnung lebe, dann hat das tatsächlich eben Auswirkungen. Selbst dann, wenn es vielleicht uns auch nicht so gut geht. Und dieser Text wird nachher noch auf das eingehen, was ist, wenn es uns nicht gut geht. Und wie die Rettung geschehen kann, ein weiterer Gedanke im Vers, eben das Mittel der Rettung, das Wie, am vergangenen Sonntag haben wir uns mit beschäftigt, mit der Auferstehung. Wir haben sie gefeiert, wir haben uns darüber gefreut, dass die Auferstehung eine historische, nachweisbare Tatsache ist, dass es Menschen bezeugt haben, dass Gott und dass Jesus vielen Menschen erschienen ist. Und dass alle, die an ihn glauben, ihm nachfolgen und erleben, dass er eben die lebendige Hoffnung ist. Die Rettung ist geschehen dadurch, dass Jesus diesen Weg ans Kreuz gegangen ist, dass er diesen Weg für uns und vor uns gegangen ist. Und deswegen ist er letztlich auch der Urheber der Rettung. Deswegen können wir uns ihm anvertrauen. Deswegen ist er der Urheber ist, mit dem ich gehen will. Ja, Gottes Barmherzigkeit, sie hat ihren Namen in Jesus Christus, in seiner Person, in dem er auferstand. Und die Barmherzigkeit, die bekommen wir als wiedergeborene Christen, als wiedergeborene Menschen. Und wir werden ihm folgen und ebenfalls auferstehen. Und das ist die Hoffnung eines Christen. Und das ist eben nicht ein bisschen Vertrösten auf die Ewigkeit, sondern eine lebendige Hoffnung, die unser Leben hier schon beeinflusst. Und im vierten Vers geht er dann auf diese lebendige Hoffnung ein. Ich lese sie uns vor. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Da möchte ich nochmal Luther dazu lesen. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Da kommt nämlich dieses Stichwort Erbe, was ich wichtig finde. Das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Ja, was muss ich machen, damit ich zum Erbe meiner Eltern werde? Gar nichts. Zuerst einmal bin ich Erbe meiner Eltern, weil ich ihr Kind bin. Und als Kind meiner Eltern ist schon zu Lebzeiten klar, ich bekomme mindestens ein Viertel von diesem oder jenem, von der Wohnung oder von den Konten oder was es dann auch alles zu erben gibt. Die einzige Gefahr besteht, dass meine Eltern hingehen und alles verkaufen und sich einen schönen Lebensabend machen, Kreuzfahrten und so weiter, dann ist es halt alles weg. Aber dann ist auch das Erbe eben weg. Aber wir sind Erben, weil wir die Kinder sind. Und wir sind auch Erben, dann, wenn wir durch die Wiedergeburt uns für Jesus entschieden haben. In Johannes 1, Vers 12, ich könnte es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, mein Lieblingssatz, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kind von Gott zu sein, Gottes Kinder zu werden denen, die an seinen Namen glauben. Ja, wenn wir ihn aufnahmen, treten wir ein in eine Kindschaftsbeziehung mit diesem großen Herrn. Und das an ihn glauben ist letztlich die einzige Bedingung, damit wir zu Kindern und auch zu Erben werden. Und dieses Erbe, was Jesus uns anbietet, das ist ein Erbe, das ist nicht in Gefahr, wie vielleicht bei meinen Eltern oder so. Dieses Erbe, das steht fest. Das Erben auf der Erde, das kann vergehen. Das Erbe, das uns Jesus Christus erworben hat, ist unvergänglich. Es ist ausgenommen von Abnutzung oder unverweltlich, wie es im Luthertext heißt, ohne Verunreinigung. Dieses Erbe, was wir bekommen, das ist unglaublich schön. Und dieses Erbe, das steht für uns parat, das steht für uns bereit. Und mit der Entscheidung für Jesus haben wir Anspruch bekommen, weil wir Kind von Christus geworden sind, von Gott geworden sind. Wir haben es zwar noch nicht in den Händen, aber wir haben es schon jetzt, wie es heißt in der Bibel, als ein Angeld durch den Heiligen Geist. Eine Anzahlung, Wir erleben ja schon ein Stück weit von dieser Herrlichkeit auf dieser Erde, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, wenn wir ihn loben, ihn preisen, wenn wir einfach zusammen sind und feiern. Da erleben wir schon ein Stück Himmel auf Erden. Aber es wird noch viel, viel, viel besser. Und somit sind wir wieder an dem Punkt, dass das Christsein nicht nur ein Vertrösten auf die Ewigkeit ist, sondern sie prägt auch unsere Gegenwart. Und wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Ja, er wird uns bewahren und uns einschließlich unseres Glaubens schützen. Johannes 10 heißt es, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und ich finde das einen unheimlich schönen Satz. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er wird uns bewahren. Der Einzige, der was dagegen machen kann, das sind wir selber, wenn wir uns von ihm trennen. Aber er lässt uns nicht los. Er wird nicht zulassen, dass jemand uns aus seiner Hand reißt. Er hält uns fest. Und ich finde diesen Trost einfach gewaltig. Selbst dann, wenn es im Leben eines Christen vielleicht auch mal schwer wird. Und Petrus schreibt diesen Brief hier an Menschen, die das Thema Leid kennen. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, so Gott will, für eine kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn es sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen, an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Hier schreibt Petrus von einer Situation, wo ich glaube, sagen zu können, dass die keiner von uns will. Die Menschen, die diesen Brief bekommen haben, das waren Heidenchristen in der Provinz Kleinasien, in einer römischen Provinz. Paulus, der hatte dort gute Arbeit gemacht. Dort sind christliche Gemeinden entstanden, in einer versprengten Situation, Diaspora-Situation. Sie sind Fremdlinge in einer heidnischen Welt, vorwiegend Heidenchristen, und sie leben unter der Bedrängnis und Leiden. Warum? Weil sie eben Christen sind. Wir kennen ja viele die Geschichten um Nero. Und Nero, unter diesem Diktator mussten die Christen leiden. Im Jahr 64 nach Christus wurde Rom zu weiten Teilen durch einen Brand verwüstet. Die Bevölkerung vermutete ja, dass Nero diesen Brand selber hat legen lassen. Und weil Nero einen Sündenbock brauchte, beschuldigte er die Christen. Bis zu diesem Zeitpunkt galt das Christentum als eine jüdische Sekte, wurde vielleicht gar nicht so groß zur Kenntnis genommen. Aber nach dem Brand wurden Christen verfolgt. Das begann in Rom und verbreitete sich im ganzen Römischen Reich. Und dieses Römische Reich umfasste das ganze Mittelmeer. Überall dort wurden plötzlich Christen verfolgt. Der Petrusbrief wurde vermutlich nach dem Brand geschrieben und logischerweise vor dem Märtyrertod von Petrus, 68 in Rom. Zumindest sagen das einige Kirchenväter. Und Petrus ist eben unter Nero gestorben. Und aus diesem Grund leiden die Menschen in den Gemeinden. Sie werden verfolgt und erleben Druck von außen. Und Petrus, auch ein Verfolgter, er will sie trösten mit dem, was er ihnen schreibt. Er will ihnen im Leid, in ihrer Anfechtung, in ihrer Verfolgung helfen, denn sie leiden doch letztlich um Jesu Willen. Und ich möchte uns heute gerne mit dem Leid noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Denn es gibt drei Arten des Leidens, wobei die ersten zwei im heutigen Text gemeint sind. Die erste Art zu leiden ist das Leid als Anfechtung um Jesu Willen. Zweite kennen wir vielleicht auch, Leid zur Vertiefung unseres Glaubens. Und es gibt auch ein Leiden, das durch die Sünde kommt, als Folge der Sünde. Diesen Aspekt, den möchte ich hier nicht so betonen, das ist hier, denn hier ist es nicht gemeint. Solches Leiden kann dann aufhören, wenn wir unsere Sünde vor Gott, vor den Menschen bekennen und aus der Kraft der Vergebung wieder neu leben. Aber jetzt zu dem, was Petrus zum Leid sagt. Ein erster Gedanke ist, dass Gott das Leid so will. Da weiß ich, ich sehe es zwar nicht, aber gedanklich springen vielleicht mich manche an. Wenn ich mit Leuten spreche und sage, dass Gott meine Schulterprobleme will, dann springen viele zurück und erklären wir etwas vom liebenden Gott, der unsere Krankheit, unser Leid nicht will. Warum denken wir das denn? Doch nur, weil wir die Vorstellung nicht ertragen können, dass es uns immer gut gehen wird. Vielleicht ändert sich noch manches in unserem Leben. Plötzlich sind wir verfolgt, krank oder Außenseiter. Aber wenn uns die Situation vieler Christen in den muslimischen oder asiatischen Ländern anschauen, dann erleben wir, dass dort Christen immer noch verfolgt werden. Oder gerade jetzt. Uns geht es nicht immer gut. Und wenn wir auf unsere Reihen schauen, dann haben wir Menschen mit, die haben Augenoperationen hinter sich. Andere kämpfen mit ihrem Gehör, weil es immer schlechter wird. Manche haben Probleme mit der Psyche. Andere hatten schon mit Krebs zu tun. Andere haben gebrochene Zehen, Füße, Bänder oder Rückenprobleme und vieles mehr. Das ist doch ein Teil unserer Realität. Und Gott hat uns nicht ein Leben versprochen, wo uns immer allen alles gut gehen wird. Er hat in der Bibel gesagt, wir als Nachfolger Christi sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Oder er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Er hat nicht gesagt, also wenn ihr Angst habt, dann kommt zu mir. Nein, er hat gesagt, ihr habt Angst in dieser Welt. Oder wenn du durchs Feuer gehst, dass dich die Flammen nicht anbrennen werden, wenn du durchs Feuer gehst, die Flammen nicht anbrennen werden, oder wenn du durchs Wasser gehst, dass du nicht ertrinken wirst. Wir müssen durch das Leid hindurch. Jesus hat nicht gesagt, ich führe dich irgendwie drumherum. Er hat gesagt, wenn du durchs Wasser gehst, dann bin ich dabei. Ja, und er führt uns nicht an der Not, am Leiden vorbei. Aber er verheißt uns auch in alledem, dass er bei uns ist. Er lässt uns nicht allein. Und weil das so ist, können wir sagen, dass es uns alles zum Besten dient, selbst wenn wir den Grund dahinter nicht sehen. Das zu lernen, das ist schwer. Und ich weiß nicht, warum meine Schultern und meine Bänder so schwach sind, warum ich so eine Bänderschwäche habe. Und ich weiß auch nicht, wann die nächste OP ansteht. Ich weiß aber, dass der Herr bei mir ist. Ich weiß, dass der Herr auch in den Schwachen mächtig ist. Und das ist Trost. Ich weiß, es geht nichts an Christus und an Gott vorbei. Es gibt nichts, was der Herr in der Stadt nicht sieht, heißen manche Übersetzungen. Und es gibt manche Übersetzungen, die sagen, es gibt nichts in der Stadt, was Gott nicht tut. Ja, und wenn ich weiß, es geht an ihm vorbei, dann weiß ich, dass er dann auch einen Plan hat für mich und meine Schultern und für mein Leben. Wenn ich weiß, es kommt von ihm, dann kann ich es aus seiner Hand nehmen, weil ich weiß, ich bin dem Schicksal nicht blind ausgeliefert, sondern Christus ist der weiß, was ich schaffe, was ich aushalte. Er weiß, was gut für mich ist. Und er weiß, wo es lang geht. Deshalb darf ich auch sagen, Christus tut manches. Weil er eben auch möchte, dass wir in unserer Anfechtung oder in unserem Zweifeln, dass wir ihm näher kommen. Dass dadurch auch unser Glaube anfängt, stärker zu werden. Und das Verrückte ist, wenn wir auf die Länder schauen, wo es Naturkatastrophen gibt, wo Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, dann kann ich nur staunen, dass genau dort das Christentum wächst. Dort entscheiden sich Menschen für einen Weg, der scheinbar sehr gefährlich aussieht, weil sie erkennen, dass das die einzige rettende Möglichkeit ist, zu Christus zu kommen. Und Gott ist dabei. Gott ist mit uns unser Weg. Und manchmal wird dadurch auch unser Glaube auf die Probe gestellt. Und weil wir wissen, dass wir nicht alleine sind, dürfen wir uns am Leben und an Gott freuen. Freuen, weil wir eine gute Aussicht haben. Und weil gemessen an der Ewigkeit das Leid hier auf der Erde wirklich nur ein Bruchteil ist. Und Ewigkeit, das können wir uns gar nicht denken. Wenn wir darüber nachdenken wollen, was das bedeutet, da werden wir irgendwann verrückt. Aber Ewigkeit ist lang. Unser Leben hier ist kurz. Und deshalb ist es wichtig zu entscheiden, wo ich die Ewigkeit verbringen will. Hier mit ihm, mit der lebendigen Hoffnung in seiner Gegenwart oder eben nicht. In der Trennung von Gott. Nicht bei ihm zu sein. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann können wir dieses Leid aushalten. Weil wir wissen, es geht eben nichts an ihm vorbei. Und das Leiden, die Anfechtungen und Prüfungen Gottes, die haben ein Ziel. Und wenn ich sehe, wie manches Kind Fahrrad fahren lernt, dann geht das eben manchmal nicht ohne Fallen. Aber am Ende kann es fahren. Unser Leiden, unser Fallen hat auch ein Ziel. Es geschieht nicht nur aus einer Laune heraus von Gott. Und wenn ich sehe, wie die Menschen im Leid leben, dann bin ich davon überzeugt, dass sich unser Glaube gerade auch im Leiden als echt erweisen kann. Und nicht nur einfach eine Idee ist von jemandem, um uns klein zu halten und uns zu knechten. Und das Leiden als Erprobung des Glaubens, merken wir, das soll den Glauben auch als echt erweisen. Diese Echtheit des Glaubens ist letztlich die Frage auch nach der Tiefe meiner Liebe zum Herrn. Petrus wird ja von Jesus gefragt, wie er dem Auferstandenen begegnet und wird beauftragt, für ihn da zu sein. Und er fragt ihn nicht, lieber Petrus, wie groß ist dein Glaube? Er fragt auch nicht, wie groß ist die Reue, die du hast, weil du mich verraten hast und verleugnet hast. Entschuldigung, verleugnet. Sondern er fragt, hast du mich lieb? Es geht um die Beziehung, die wir haben zu unserem Herrn Jesus Christus. Das ist echter Glaube, dass wir Gott über alle Dinge lieben. Und bis eine solche unverfälschte Liebe unser Leben bestimmt, dann heißt es, muss einiges weggebrannt werden in dem Text. Um Gold hochwertiger zu machen, da muss es im Feuer ausgeschmolzen werden. Wenn ich noch reineres Gold haben will, dann muss alles Beigemengte, Unechte weggebrannt werden, sodass am Ende nur noch das Reine übrig bleibt. Und dieses Bild wird hier benutzt. Im Glauben ist das ähnlich. Zu einer solchen tiefen Liebe des Glaubens, um dahin zu kommen, müssen wir eben auch manches im Leid erleben. Und manches wird eben im Leiden auch weggebrannt. Unser Stolz, unsere Eigensucht. Manchmal unsere Oberflächlichkeit oder unser Ego, unser altes Ego, unser neues und präsentes Ego. Manchmal auch unsere Begierden, wo wir merken, oh, ich habe schon wieder falsch gehandelt. Manchmal unser frommes Getue, unsere Wehleidigkeit und vieles mehr. Ich glaube, Gott hat an uns, und vielleicht nicht an euch, aber an mir viel zu tun. Gott muss da noch auch einiges wegtun. Gold ist vergänglich und doch gilt es sehr kostbar. Und noch viel kostbarer ist eben, als das vergängliche Edelmetall, ist das, was wir bekommen durch Jesus Christus. Ein bewährter, aus der Liebe lebender Glaube. Ein Glaube, der ihm vertraut. Ein Glaube, der eben auch mal durch die Tiefen gehen muss. Aber am Ende wartet auf uns das herrliche, große Ziel, diese herrliche Zukunft, die uns Gott hier verspricht. Ein Glaube, der lebt. Ein Glaube, der trägt. Auch wenn wir ihn nicht sehen. Und da denke ich an die Auferstehung, wo er dem Thomas begegnet, der ja so viel zweifelt. Wir dürfen ihm vertrauen. Und der letzte Satz, oder die beiden letzten Sätze. Ihm liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Ich glaube, dazu braucht es gar nicht mehr viel hinzuzufügen. So wie die Bibel einlädt, an Jesus zu glauben, so lade ich auch uns ein. Entweder ganz Neues zu entdecken, dass Christus das ist, was trägt, was Christus unser Leben beeinflusst. Ganz neu zu entdecken, weil du schon lange unterwegs bist, dann dürfen wir uns daran freuen, was er getan hat für uns. Oder vielleicht bist du jemand, der das noch gar nicht richtig begriffen hat. Vielleicht denkst du, ja, das ist mit dem Glauben, na gucken wir mal. Dann lädt uns die Bibel und dann lade auch ich dich dazu ein, darüber Gedanken zu machen, dass du diese lebendige Hoffnung bekommen kannst, dass du diese Kindschaft bekommen kannst, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm unsere Sünden und unsere Last abgeben, weil er für uns eben am Kreuz gestorben ist. Und dann bekommst du diese lebendige Hoffnung, die selbst im Leid dabei ist. Dieser Jesus, er vergisst mich nicht. Er ist gerade dann bei mir, wenn ich manchmal den Eindruck habe, die Not ist am größten. Und erinnere ich mich auch an dieses Spuren im Sand. Kommt ja bei dem Thema oft. Ich muss jetzt selber gerade daran denken, wo eben jemand mit Gott, ich glaube, kennt jemand die Geschichte nicht? Spuren im Sand. Christiane, kennst du die? Christiane kennt es auch. Ich schaue zurück auf die Spuren und dann sage ich, Gott, da war es mir doch dreckig. Da ging es mir schlecht. Da ist nur eine Spur. Warum hast du mich da verlassen? Und dann sagt Gott, nee, da habe ich dich nicht verlassen. Da habe ich dich getragen. Und das ist das, was unser Glaube bedeutet. Christus ist der, der uns trägt, der uns durchträgt, der uns hilft, der uns eine lebendige Hoffnung gibt, die über das Leben und über den Tod hinaus gilt und wirkt. Amen.